Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Uhr, Radio Free FM, die 102,6, 16 Uhr, wie immer, die Plattform heute Nachmittag, so denn ja, eben auch heute Nachmittag, wieder mit einem spannenden Thema. Mein Name ist Michael Trost und Thema heute Nachmittag, ja, wir sprechen über Hypnose, über Hypnotherapie. Wir wollen ein bisschen, sagen wir mal, den vielleicht in schlechte, wie soll man sagen, Betrachtung geraten Begriff der Hypnose versachlichen, würde ich mal sagen, und ein bisschen mehr über die Anwendung auch im medizinischen Bereich sprechen, und das mit meinem Studiogast. Und mein Studiogast heute, die Sarah Karasch, genau gesagt inzwischen Dr. Sarah Karasch. Sarah, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns in der Plattform. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich, dass wir uns auch hier wieder treffen und senden. Und ich glaube, wir können das ja sagen. Wir haben schon mal gemeinsam am 3. September letzten Jahres eine Wissensstrahlung gestaltet. Und wer da auch nachhören mag, die gibt es auch noch online. Da haben wir dann auch über dieses Thema schon mal gesprochen. Aber heute in der Plattform ein bisschen kürzer, anders und natürlich entsprechend auch mit allem, was es bei dir so Neues gibt. Und da hat sich ja inzwischen auch ein bisschen was bewegt. Und unter anderem, glaube ich, auch mit dem Abschluss deines Studiums. Aber erstmal machen es, du kennst das schon, eine kurze Vorstellrunde. Erzähl du den Hörern, die noch nicht wissen, wer die Sarah Karasch ist, ein klein bisschen mehr zu dir, was du so machst, wie du zu dem, was du heute machst, gekommen bist und so weiter und so fort. Du weißt ja schon.
Okay, super. Also ich bin Sarah Karasch. Ich bin Psychologin und klinische Hypnotherapeutin. Das heißt, ich arbeite klinisch mit Hypnose und therapiere da eben Patienten, Patientinnen. Und gleichzeitig habe ich auch zum Thema Hypnose geforscht. Das heißt, ich habe meine Doktorarbeit in dem Thema Hypnose und wie es sich auch mit die körperliche Ebene auswirkt gemacht. So, wo ich herkomme, ich habe Psychologie in Tübingen studiert, bin dann zur Promotion nach Ulm gekommen und habe jetzt auch hier meine Praxis, beziehungsweise bin hier jetzt auch praktisch tätig und versuche auch immer wieder so, ja, gerade so Gelegenheiten wie heute wahrzunehmen, um einfach das, ich sag mal, mysteriös besetzte Bild von Hypnose ein bisschen, ja, darüber aufzuklären, würde ich sagen, weil ich immer wieder mit den Stigmas konfrontiert werde, wie Hypnose wahrgenommen wird, so im Sinne von Showhypnose und so weiter. Und mir ist es ganz wichtig, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten, weil ich die Hypnotherapie als eine sehr wertvolle Methode in der Therapie erlebt habe.
Und du sagst es ja, wenn man heute von Hypnose spricht, ich glaube, der erste Gedanke ist, oh je, da tut einer dem anderen irgendwie was an und der fällt dann irgendwie in Hypnose und die anderen lachen oder freuen sich, wenn der dann irgendwie in irgendeiner Weise hilflos wird. Das heißt, es wird an der Stelle viel Unsinn getrieben, die Showhypnose, das, was du ansprichst, aber eben das ist gar nicht eigentlich, was vielleicht eigentlich der Sinn der Hypnose ist und gar nicht eigentlich das, was man auch vor allem damit anstellen sollte.
Genau, also es wird immer wieder, egal in welchem Kontext, sei es jetzt in der Psychologie oder auch, ich habe letzte Woche eine Fortbildung für Erzieherinnen gegeben, auch da kam das Bild Hypnose früher, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da dich besser erinnern, dass es auch in der Disco so Thema war, dass da irgendwelche Hypnotiseure präsent waren, die dann komische Dinge gemacht haben, oder das klassische Bild der Showhypnose, der Hypnotiseur hypnotisiert jemanden auf der Bühne und die springen dann rum wie verrückte Hennen oder machen was sie gar nicht wollen. Und das ist eben nicht der Sinn von Hypnose oder Hypnotherapie, das ist wirklich Entertainment und Show, und da sind einfach auch Tricks dahinter, die nichts mit der Therapie an sich zu tun haben.
Vielleicht sollte man dann genau einfach mal diesen Begriff auch erklären, was genau ist dann Hypnose eigentlich, was ist eigentlich dann im richtigen Sinne, was bedeutet Hypnose eigentlich, was steckt da dahinter und vielleicht auch, wo kommt es her? Es hat ja wahrscheinlich irgendwer mal irgendwann hier diese Hypnose entwickelt, entdeckt oder irgendwie, auch, wie soll ich sagen, verwendungstauglich irgendwie dann gemacht. Also, vielleicht sprechen wir da ein bisschen drüber.
Also generell ist Hypnose eines der ältesten Therapie- und Entspannungsverfahren überhaupt. Das haben schon so die Ägypter im Sinne von Tempelschlaf und so weiter auch in der Antike angewendet. Also das geht ganz, ganz weit zurück. Und Hypnose ist jetzt auch der Zustand von Hypnose oder Trancezustand ist ein Alltagsphänomen. Also das kennen wir beispielsweise, wenn wir Auto fahren und auf der Autobahn sind und gar nicht wissen, wie wir jetzt eigentlich zum Ziel gekommen sind. Also was ist in der Zwischenzeit passiert? Oder wenn wir involviert sind in einen Film, in ein Buch und so fokussiert sind. Also Hypnose ist quasi ein veränderter Bewusstseinszustand mit einer fokussierten Aufmerksamkeit. So wird es definiert. Und der Begriff Hypnos kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Schlaf. Das ist ein bisschen irreführend, weil man nicht schläft, wenn man in Hypnose ist. Also es ist ein veränderter Bewusstseinszustand, der dem gleicht kurz vorm Einschlafen oder nach dem Aufwachen, wenn man so halb wach ist, aber auch noch halb weg ist. Und in diesem Moment denken wir sehr in Bildern und weiß nicht, vielleicht... Könnt ihr auch, also auch die Zuhörer mal beobachten, wie das ist, wenn nach dem Aufwachen, ob da vielleicht Bilder kommen. Und der Zustand wird eben durch bestimmte Induktionstechniken, also durch den Therapeuten dann hergeleitet und genutzt, um dann Heilungsprozesse anzustoßen. Mhm. Und so geschichtlich, da kann man wirklich sehr, sehr weit zurückgehen. Aber ich glaube, so ein Meilenstein war dann der Hermes. Der hat, ich kann es gar nicht genau mehr sagen, aber der hat eigentlich so was wie Gleichstrom gehabt und so Wasser, das dann, wenn man das anfasst, das dann heilt. Und irgendwann hat er festgestellt, okay, es braucht gar nicht so ein Werkzeug, sondern allein, wenn er so mit den Händen über den Patienten im Fall streicht und dann positive Suggestionen oder gut zuredet, dass das schon einen Heilungseffekt hat. Und das war schon so der Anfang von der Hypnose und daher kommt auch der Begriff aus dem Englischen to mesmerize, also das ist auch eben von dem Herrn Mesmer abzuleiten. Natürlich, wo wir es auch kennen, ist von Freud. Freud hat die Hypnose, die klassische Hypnose auch genutzt. Und jetzt ist es so, die hat so eine Entwicklung gemacht. Es gab dann die klassische Hypnose, das sind so direkte Suggestionen, wo man anwendet. Dann kam eben auch Milton Erickson, das ist so der Vater der modernen Hypnose. Der hat dann herausgefunden, dass es gut ist, viele Metaphern anzuwenden, eine indirekte Sprache, also dass die Person gar nicht direkt angesprochen ist, weil so eben mehr Assoziationen möglich sind und mehr Imagination möglich ist. Und jetzt ein großer Meilenstein war erst 2006, also ist noch nicht so lang her, da wurde dann Hypnose wissenschaftlich anerkannt zur Behandlung von bestimmten Krankheitsbildern, noch nicht von vielen, aber gerade zum Beispiel für Schmerz oder auch für Suchtthematiken. Aber da ist die Forschung noch ziemlich hinten dran und deswegen brauchst du dann noch mehr qualitativ hochwertige Studien, dass es auch noch mehr zur Behandlung herangezogen werden kann und vielleicht auch irgendwann mal kassenleistungsmäßig abgerechnet werden kann.
Weil du gerade gesagt hast, dass es ein bisschen bewusstseinsverändernd wirkt. Zum Beispiel, wenn dann jemand im Kino sitzt und gespannt, was weiß ich, James Bond Film anguckt und fasziniert folgt und dann irgendwie auch sich irgendwie, wie soll man ja sagen, gedanklich ganz vergisst, nur gebannt irgendwo auf die Kinoleinwand starrt, ist das dann auch schon so in die Richtung, dass im Prinzip etwas von außen einwirkt, eine fokussierte Aufmerksamkeit entsteht und im Prinzip auch schon in die Richtung von Hypnose?
Ja, also durchaus ist es man sagt, ein dissoziativer Zustand. Also ja. Dissoziation ist ja so eine Abspaltung und in dem Moment bin ich ja nicht in mir, es sind ja nicht meine Gefühle, sondern es sind die Gefühle von dem Akteur, der da jetzt auf der Leinwand ist und ich gehe da mit, ich spüre das vielleicht auch, wenn dann mal Tränen kommen bei einem traurigen Film oder so, dann bin ich ja in dem Moment nicht bei mir, sondern bei dem und erlebe die Gefühle von dem anderen mit.
Und das andere steuert umgekehrt mich dann eben auch. Das heißt, man wird selber fremd gesteuert durch irgendwo eben Darstellung von Trauer oder von irgendwas Lustigem, wo man dann eben lacht.
Ich würde nicht sagen fremdgesteuert. Das hat einfach was mit Absorptionsfähigkeit zu tun und eben wirklich dieser Fokus. Also in dem Moment wird ja alles ringsrum ausgeblendet und das ich ja auch. Also ich selber bin in dem Moment ja gar nicht präsent mit meinen Gefühlen. Deswegen ist ja auch, denke ich, auch Serie gucken, Filme gucken, lesen, so eine gute Möglichkeit auch von seinem Alltag oder von seinen eigenen Problemen abzuschalten. Mhm. Weil in dem Moment geht man ja auch in eine imaginative Welt. Also es ist ja ähnlich, wie es dann auch in der Hypnose stattfindet. Da erlebt man ja auch Gefühle, die man vielleicht irgendwann mal, also oder man aktiviert die Gefühle, die Ressourcen, die man irgendwann mal erlebt haben, hat, aber jetzt vielleicht nicht präsent, also in der Präsenz da sind und man kann die herholen. Die sind dann irgendwie abgespeichert und es geht auch viel übers körperliche Erleben.
Wie ist dann das Musik? Also ganz viel, irgendwo wird zum einen an Emotionen transportiert bei der Musik, zum anderen aber auch, wenn du jetzt vor 20 Jahren beim Urlaub warst und dich erinnerst, da lief immer der Titel, dann gibt es ja unter Umständen auch so ein Flashback, dass du dich erinnerst, oh, das war damals so und so und du erinnerst dich anhand der Musiklieder wieder vielleicht an Vorkommnis, Ereignisse. Das lenkt dann auch wieder irgendwie die Aufmerksamkeit irgendwie.
Ja, das ist ja eher so ein Trigger dann. Also das Trigger, ist abgespeichert, das ist quasi wie so eine Konditionierung dann, dass das miteinander verknüpft ist und das eine bringt dann die Musik, bringt dann die Erinnerung mit hoch. Mhm. Genau. Und so ist es ja auch mit Erinnerungen, die uns unsere Gefühle wecken. Deswegen gehe ich, wenn ich in der Therapie bin, frage ich zum Beispiel auch häufig nach schönen Erinnerungen, nach Ressourcen, nach das, was sich gut anfühlt. Und in dem Moment, wo wir das aktivieren, spürt es der Körper und einfach der ganze Körper wieder und kann wieder erlebt werden quasi.
Also kann jedenfalls durch eine gewisse Einflussnahme auf jeden Fall der Mensch ja positiv oder ja, wenn es sein sollte auch, oder wenn es ungut läuft, vielleicht auch schlecht irgendwie beeinflusst, will ich sagen, aber doch irgendwo sich fühlen oder zumindest kann man es positiv nutzen, so sagen wir es mal.
Aber was mir ganz wichtig ist, ist, dass bei der Hypnotherapie es nicht möglich ist, was gegen den Willen zu tun. Mhm. Also in dem Moment ist der Hypnotherapeut nur ein Begleiter und leitet den hypnotisierten Patienten oder Klienten durch. Aber all das, was geschieht, ist quasi in der Person selber. Das ist eine sehr selbstwirksame Therapieform eigentlich. Und deswegen, wenn ich jetzt mit dem Patient oder der Patientin an einen Punkt komme, wo die jetzt aber aktuell überhaupt partout oder das Unbewusste nicht hin möchte, kann ich auch nichts tun, um das zu erreichen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Mhm. Also da gilt es dann einfach zu gucken, vielleicht warum ist es so? Kann man es vielleicht auflösen oder nicht? Und wenn nicht, dann geht es um die Akzeptanz dessen, was es ist.
Mhm. Wie ist es eigentlich, wenn man sich stark konzentriert und auch das Drumherum dann irgendwo vergisst? Das ist ja dann auch eine fokussierte Aufmerksamkeit, wenn du jetzt eine Prüfung schreibst und dann dich so konzentrierst, dass du nicht mitkriegst, was links und rechts irgendwo von dir passiert. Ist ja wahrscheinlich keine Hypnose, aber eben auch eine sehr fokussierte Aufmerksamkeit.
Das ist ein Trance-Phänomen, genau. Also also ist Alltagstrance, den Begriff an sich gibt es auch so.
Das heißt, wenn man sehr konzentriert auf sich selbst ist, zum Beispiel auf was vorbereitet, Sport, da gibt es ja auch den Begriff, der vom Tunnelblick zum Beispiel, ist auch fokussierte Aufmerksamkeit, ist dann im Prinzip auch eine, ja, wie du sagst, eine Alltagstrance.
Irgendwie. Ja, genau.
Das heißt, man findet das ja wahrscheinlich täglich bei sich irgendwo in irgendeiner Form auch irgendwo in einer Form wieder, ohne dass man jetzt sagen kann, man wird jetzt hypnotisiert.
Das genau, also es sind einfach normale Zustände, die wir als normal deklarieren. Und wenn man drüber nachdenkt, vielleicht merkt, okay, da war ich jetzt ja wirklich in einem Trance, irgendwie in Trance-Zustand. Und dieser Zustand wird halt in der Hypnotherapie bewusst induziert, um dann quasi dem Unbewussten mehr Raum zu geben. Weil in dem Zustand kann eben unbewusste Prozesse nach oben kommen, weil unsere Ratio in dem Moment ausgeschalten ist.
Wissen Sie, wenn ein Mensch schläft und träumt, da hat er auch irgendwo Empfindungen. Wie ist dann das? Also beeinflusst das dann auch irgendwie das körperliche Empfinden wirklich? Oder ist das nach dem Aufwachen irgendwie vergessen? Oder kann es auch nachwirken irgendwie? Oder wie ist denn das?
Also ich glaube, das hat jeder auch schon mal erlebt, dass wenn ein Albtraum oder auch ein positiver Traum da war, dass man aufwacht und die Gefühle auch von dem Traum noch mit in den Tag nimmt. Das ist ja durchaus dann auch aktivierte Gefühle, die vielleicht gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben. Das ist ja auch eine Verarbeitung. Im Traum verarbeitet unsere Seele ja auch oder das Unbewusste verarbeitet das, was passiert, Vergangenes oder auch Alltägliches. Und da werden auch Gefühle aktiviert. Positiv wie negativ natürlich.
Ja, aber es ist kein Hypnosezustand, wenn man träumt oder so.
Hypnose ist schon der Zustand der Trance. Man kann das auch über Gehirnströme messen. Mhm. Er unterscheidet sich schon von dem des Schlafes an sich. Genau.
Ja.
Und im Schlaf gibt es ja auch unterschiedliche Phasen mit unterschiedlichen Hirnströmen. Und da muss man auch, gibt es ja auch die Tiefschlafphase oder dann die leichtere Wachphase. Und da treten ja auch unterschiedlich Träume dann irgendwie auch auf.
Ja, aber es sind irgendwo alles Dinge, die irgendwo auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, ja, uns beeinflussen, sag ich mal so, und aber auch eben positiv handelbar sind, und das sind eben dann Befähigungen, und ist eine Wissenschaft, die dann eben eigentlich die Hypnose beschreibt und die Nutzbarmachung im positiven Sinne, das ist das, was du dann zur Anwendung bringst.
Ja, genau. Also bezüglich der Forschung ist es so, dass es so eine Welle gab, ich glaube in den 90er Jahren, da war so ziemlich ein Forschungshype da. Mhm. Dann ist es ziemlich abgeflacht, weil viele alte Forscher dann auch weggestorben sind und es irgendwie keinen Nachwuchs gab. Plus es auch immer ein Thema der Finanzierung ist. Und wie mit allem gibt's halt immer so ein Thema, zum Beispiel Thema Achtsamkeit, Mindfulness, es war ja auch mal eine Zeit lang so ein Hype, und dann gab's da viel Forschung. Und jetzt ist es so mit Hypnotherapie, momentan wird's immer mehr, denke ich, mit der Forschung, was sehr gut ist, aber es fehlt halt häufig auch an der Finanzierung, um solche Studien durchführen zu können, die dann auch wirklich gut anerkannt werden, auch eben von wissenschaftlichen Beiräten und so weiter, um dann die Hypnotherapie als Therapieform, die wirklich komplett wissenschaftlich anerkannt ist, dann zuzulassen auch. Und da braucht es eben dementsprechend Forschungsgelder und natürlich auch die Institute, die dann sich bereit erklären, da auch einen Schwerpunkt drauf zu stellen, genau.
Ja, dass jemand das dann so einsetzt und auch jetzt eben anwendet, ist das in Ulm, also bist du da einzigartig, sagen wir es mal so, oder machen das andere dann inzwischen schon auch, oder wie ist das?
Nee, also das gibt's. Also ich denke, dass es jetzt in Ulm jemand gibt, der in dem Thema eine Doktorarbeit geschrieben hat, ja, und praktisch arbeitet. Das ist, glaube ich, nur bei mir der Fall. Mhm. Aber es ist so, dass Hypnotherapie auch in den normalen Psychotherapieausbildungen einen kleinen Stellenwert findet, und dass es natürlich auch viele Weiterbildungen gibt, gerade vom Milton Erickson Institut oder von der Deutschen Gesellschaft für Hypnose, wo dann schon niedergelassene Psychotherapeuten sich weiterbilden können. Und häufig ist es auch so, wenn man einen Kassentherapeut, sag ich mal, findet, manchmal kann der auch Hypnose machen. Da muss man mal so im Portfolio gucken und vielleicht auch mal nachfragen, wenn man das ausprobieren möchte. Mhm. Und natürlich gibt's auch, ich meine, Hypnotherapie an sich oder Hypnose ist kein geschützter Begriff. Das heißt, theoretisch kann sich jeder irgendwie Hypnotiseur nennen oder Hypnocoach oder was auch immer. Deswegen muss man da einfach aufpassen oder mal gucken, welchen Hintergrund hat jetzt derjenige. Ist es was Seriöses? Ist es nichts Seriöses? Und dann bei der therapeutischen Arbeit ist einfach die therapeutische Beziehung essentiell. Also egal welche Therapieform, es ist wichtig, dass man einen Therapeut findet, der zu einem passt, wo eine gute, vertrauensvolle Beziehung vorhanden ist oder aufgebaut werden kann.
Ja, derjenige, der sich hypnotisieren lässt, muss ja auch Vertrauen aufbauen zu seinem ihn betreuenden Hypnotiseur. Generell, kann denn so eine Hypnose jeder erlernen, oder bedarf es schon bestimmter Voraussetzungen, auch eines gewissen Charismas oder ich weiß nicht, einer gewissen Befähigung, eben so auf andere Menschen wirken zu können, dass es nachher positiv wird oder eben Hypnose wird? Oder kann das nicht jeder? Also muss man da bestimmte Befähigungen mitbringen, besonders ruhig wirken, vielleicht besonders, ja, was weiß ich, eine besonders ruhige Stimme haben. Ich kann mir das vorstellen, wenn jemand so eine Quietschstimme hat zum Beispiel und versucht zu hypnotisieren, wird der andere das sich vielleicht schwer tun, weil er einfach von der Wirkung vielleicht an der Stelle das als belastend und nicht als beruhigend empfindet.
Ja, aber das ist sehr individuell. Also es kann ja auch sein, dass die tiefe, langsame Stimme von irgendeinem Hypnotherapeut mich an meinen Geschichtslehrer erinnert, der mir eine 6 reingedrückt hat und dann will ich dem auch nicht zuhören. Also das ist wirklich sehr ganz individuell und man muss einfach auch da schauen, passt es? Habe ich eher Zugang zu männlichen Stimmen, eher Zugang zu weiblichen Stimmen? Aber es geht auch gar nicht nur um das, was der Hypnotherapeut sagt, sondern es geht wirklich auch um, wie gut kann der auch durchleiten, wie gut kann der die Person wahrnehmen. Aber ich glaube, das ist ja was jeder Therapeut eigentlich auch an Fähigkeit mitbringen muss. Also meine Hauptaufgabe ist einfach zuzuhören und vielleicht auch ein bisschen nachzufragen und dann ein bisschen Detektivarbeit zu leisten. Okay, in welche Richtung kann es gehen? Welche Ressource könnten wir jetzt gebrauchen? Aber das Schöne an der Hypnotherapie ist einfach, dass alles schon in der Person ist, also vorhanden ist. Ich muss jetzt nicht das Rad neu erfinden. Und manchmal ist es auch so, dass ich durch eine Hypnose leite und ich habe eine Vorstellung von dem, wo sich derjenige gerade befindet, aber der ist wo ganz anders. Also ich bringe ja da meine Vorstellung dann für mich mit rein, aber die Fähigkeit liegt halt darin, beim anderen zu bleiben und den da durchzuführen.
Kann so eine Hypnose immer nur eigentlich dann im gleichen Raum stattfinden oder könnte theoretisch jemand auch online irgendwie sowas irgendwie in Anspruch nehmen oder wie ist das?
Also ich mache beides. Ich mache sowohl in Präsenz als auch online. Anfangs war da schon die Skepsis, da geht es online. Aber dann durch die Pandemie musste man ja zwangsweise das dann ausprobieren. Und es klappt erstaunlich gut. Also ich habe auch Leute, die zu mir kommen, sowohl in Präsenz als auch manchmal online und die sagen, das funktioniert genauso. Für manchen ist es auch sogar besser, wenn sie einfach in ihrem gewohnten Umfeld vielleicht gemütlich in ihrem eigenen Bett liegen können und nicht unbedingt jetzt auf einem Sessel bei mir in der Praxis. Also das ist wirklich auch sehr individuell und das geht aber beides. Also ich sehe da keinen Unterschied. Natürlich ist es für mich als Therapeut schon einfacher, wenn ich die Person auch im Ganzen sehe, weil da ist jetzt einfach nicht der Filter von so einem Computer dazwischen. Da kann ich vielleicht auch nochmal das ein oder andere spezifischer wahrnehmen. Aber ich denke, man kann sich da auch trainieren, das auch digital irgendwie dann Mimik zu deuten oder da nochmal nachzufragen. Da ist es halt auch wichtig, dass ich als Therapeut dann wirklich auch das Gesicht gut sehen kann, dann auch den Brustbereich, gerade wenn man es über Zoom macht, gut sehen kann, damit ich ein bisschen die Atmung überwachen kann, weil daran erkenne ich auch, ist die Person jetzt eben in so einem entspannten Zustand oder nicht.
Ja, also ja, kann ich nachvollziehen, im direkten Gegenüber, sagen wir mal, Kontakt kann man anders einfach sehen, wie der andere sich fühlt oder ob der jetzt an der Stelle vielleicht ja eben mit sich unwohl fühlt, sagen wir mit dem Ganzen. Okay, aber dass man dann letztendlich so eine Hypnose oder eine Hypnotherapie durchführt, bedarf dann schon eines langen Trainings, wo man eben auch die ganzen wahrscheinlich Knackpunkte irgendwie erlernen muss, auf was es ankommt, langsam sprechen, deutlich sprechen, Beruhigung irgendwie oder beruhigend wirken. Also das wird man auch nicht von jetzt auf nachher können. Sprich, sowas zu tun, sowas zu erlernen, wird auch über eine gewisse Trainingszeit oder einfach Erfahrung wahrscheinlich, bevor man eben mit den ersten Menschen, sagen wir mal, in die Konkretisierung geht, dann bedürfen, oder?
Also es ist jetzt gerade, ich habe meine Ausbildung bei der Deutschen Gesellschaft für Hypnose gemacht und die akzeptieren auch nur in ihrem Curriculum Mediziner, Psychologen, Psychotherapeuten, Zahnärzte. Also das ist wirklich so auf den professionellen Hintergrund gebaut, wo die Menschen schon das eigentlich mitbringen sollten, mit Menschen gut arbeiten zu können. Und dann ist es einfach eine Weiterbildung, die ein bestimmtes Curriculum hat, wo man dann erstmal auch die hypnotische Sprache natürlich erlernt und übt und dann wirklich auch auf Störungsbilder spezifisch eingeht. Und dann ist es wirklich ganz viel tun. Also es ist einfach dann auch, also mein Ausbilder hat immer gesagt, auch schon nach der ersten Einheit, geht los und macht. Weil nur so bleibt es dann auch drin und man sieht, es hat Effekte und es ist wirklich keine Zauberei. Es ist so ein einfaches Tool eigentlich. Wenn man weiß, wie man es tun muss, es ist so leicht und es ist so ressourcenschonend, sowohl für mich als Therapeutin als auch für den Patienten, weil es geht nicht immer nur ums Zerdenken, Zerreden und so weiter, weil da geht es einfach auch, wir verknüpfen den Entspannungszustand mit emotionalen Prozessen, mit körperlichen Prozessen und es wird häufig auch als sehr erholsam empfunden und man verschafft dadurch einfach einen Zugang zu irgendwelchen Ressourcen oder irgendwelchen Bildern, die uns im wachen Zustand gar nicht zugänglich sind. Und ich habe häufig schon in der Therapie Patienten oder Patientinnen gehabt, die dann sehr überrascht waren über das, was dann für Bilder kamen und dann wirklich richtig geflasht da saßen. Boah, das hätte ich nie gedacht. Also das ist immer sehr schön auch zu beobachten für mich.
Aber der Patient oder der Gegenüber muss sich auf jeden Fall, wie soll ich mal sagen, entspannen und geöffnet sein. Der darf es nicht innerlich wehren, sonst hast du wahrscheinlich mit der Anwendung keinen Erfolg. Ne?
Oder? Aber die Leute, die zu mir kommen, also die schauen ja spezifisch schon nach Hypnotherapie, ja. Die sind ja schon offen und motiviert. Und natürlich mache ich es auch immer so, es gibt auch immer ein telefonisches Erstgespräch, einfach zum Austausch, damit diejenigen oder derjenige mich auch mal kennenlernt, dass wir Fragen aus dem Weg räumen können und dass sie auch überlegen können, okay, ist das jetzt überhaupt die Therapieform, die ich jetzt ausprobieren möchte? Und dann ist es auch so, ich mache dann immer ein Erstsitzung quasi, wo wir eine Anamnese machen und dann erstmal so eine Wohlfühl-Entspannungshypnose, dass man die Hypnose kennenlernen kann und auch mal nachspüren kann, ob das jetzt überhaupt was Geeignetes ist, ob es bei mir funktioniert. Und dann kann natürlich derjenige immer noch entscheiden, nö, das war für mich vollkommen absurd und das bringt bei mir nichts. Und dann halte ich natürlich niemanden fest. Also das ist, jeder darf für sich die Therapieform finden, die passt. Hypnotischer Zustand oder Trancezustand, der wird ja erreicht durch bestimmte Wortformulierungen von dem Hypnotherapeuten. Und da gibt's eben unterschiedliche Arten der Trancesprache oder der Formulierungen. Und so die ursprüngliche Sprache war so die direkte Suggestion. Und die war eben, so wie man es vielleicht auch noch aus alten Filmen kennt, dass man sagt, zum Beispiel, du bist jetzt sehr entspannt und dann ist die Person sehr entspannt. Also direkt autoritär dann auf die Person quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, einredet. Mhm. Das ist so der direkte klassische Hypnosesprachstil. Dann gibt's noch die moderne Hypnosesprache. Die ist nach Milton Erickson. Vielleicht hat der eine oder andere den Namen schon gehört. Es gibt ja auch die Milton Erickson-Institute. Das sind so die großen Hypnose-Institute, die es in jeder großen Stadt auch gibt. Und der ist so der Begründer der modernen Trancesprache. Und die moderne Trancesprache, die charakterisiert sich durch die Verwendung von Metaphern und einem indirekten Sprachstil. Also ich spreche die Person dann in der Sprache nicht mit du oder ja, direkt mit sie an, sondern ich gehe ein bisschen so durch die Hintertür rein und gebe zum Beispiel eine Suggestion könnte sein, möglicherweise, wenn man am Strand spazieren geht, kommt ein Gefühl der Entspannung auf. In dem Moment habe ich die Person nicht direkt angesprochen, aber ich eröffne dadurch einen größeren Imaginationsraum. Also ich gebe der Person quasi selbst das Zepter in die Hand, um dann zu gucken, was kommt in dem Moment, was für Bilder, was entspannt mich. Und ich spiele da weniger die Rolle, weil das schon in der Person geschieht. So ein antiautoritärer Sprachstil Und es ist auch ganz individuell. Manche Leute wollen das Autoritäre und brauchen das Autoritäre. Die anderen, also bei mir persönlich ist zum Beispiel so, ich kann da nicht entspannen, wenn zu mir jetzt jemand sagt, du musst jetzt entspannen oder du sollst entspannen. Da muss man einfach auch individuell drauf eingehen, was erwünscht ist. Und dann gibt's noch einen ganz neuen, ja, etablierter Stil. Das ist der traditionelle Stil, der wurde von Walter und Bärbel Bongartz quasi erforscht, indem die so großkulturelle Studien gemacht haben über Trance-Texte von verschiedenen Naturvölkern quer über die Welt verteilt. Aha. Und der hat herausgefunden, der Walter Bongartz, dass es immer ein gleiches Sprachmuster gibt. Und man kennt es vielleicht auch aus irgendwelchen Dokus, dass wenn so Naturvölker dann häufig ja mit Trommel sich in so einen Trance-Zustand begeben, es ist sehr repetitiv. Und das ist so die traditionelle Trance-Sprache oder auch indigene Trance-Sprache genannt. Da werden mehrfach Wiederholungen verwendet. Also da wird zum Beispiel die Entspannung wiederholt durch den Körper geleitet und immer ein Wort wird verändert, sodass unser Gehirn nicht abschaltet. Und so kann eben dieses Gefühl jetzt in dem Moment Entspannung oder es kann auch Gelassenheit, Freude, was auch immer sein, durch den Körper geleitet und dadurch intensiviert. Und so kann auch ein tieferer Trance-Zustand erreicht werden, beziehungsweise es ist auch möglich, dann mehr Bilder zu erleben.
Oh ja, aha.
Genau, so das sind die drei Sprachstile. Der indigene Sprachstil ist noch nicht so verbreitet, die anderen schon. Also die meisten Hypnotherapeuten werden so nach Milton Erickson das anwenden.
Wie lange dauert denn üblicherweise dann so eine Hypnose oder so eine Anwendung oder auch so eine Sitzung? Wie lange muss man sich das vorstellen? Geht das üblicherweise?
Also das ist auch je nach Hypnotherapeut und auch sehr individuell. Ich mache es immer so, dass ich mir eine Stunde bis 90 Minuten einplane und meine Hypnosen sind so in der Regel eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen länger, weil dann vor- und nachbesprochen wird. Also ich nehme mir Anfang der Stunde Zeit, um einfach auch mal zu explorieren, was ist gerade dran, wie war es überhaupt nach der letzten Hypnose, ist auch ganz wichtig für mich, was hat sich getan, hat sich was getan, häufig werden Träume intensiver oder man kann schon eine Veränderung wahrnehmen und dann gucken wir einfach, was ist jetzt heute dran, was ist vielleicht auch das übergeordnete Ziel, das wir am Anfang von der Therapie formulieren, was brauchst du jetzt noch, um vielleicht dahin zu gelangen. Und dann gibt's natürlich auch nach der Hypnose noch einen Austausch. Aber ich kenne auch Hypnotherapeuten, die lassen sich quasi 2 Stunden für eine Hypnosezeit. Mhm. Das ist auch ganz unterschiedlich.
Wahrscheinlich ist eben auch jeder individuell, jedes Individuum anders in Bezug auf, wie spricht man an, was findet man gut, was findet man weniger gut. Das heißt, du musst wahrscheinlich dann auch wirklich für jede Person das Passende auch erstmal dann finden, oder? Was schlägt an, was ist richtig, was ist die richtige Ansprache, was ist entsprechend die richtige, ja, einfach Form der Hypnose. Und das muss man ja erstmal rausfinden, oder?
Genau,
ja.
Und ich frage dann auch direkt oft nach der Hypnose, gab es jetzt irgendwas, was dich gestört hat? Also was jetzt nicht gepasst hat, muss ich was anders machen, muss ich auf was achten beim nächsten Mal? Also das ist für mich natürlich auch ein Lernprozess, gerade wenn ich die Person noch nicht so lange kenne, ja, am Anfang. Und manchmal ist es auch so, dass wirklich die erste Hypnose noch gar nicht so intensiv ist und dann je öfter man es auch macht und je öfter auch vielleicht meine Stimme dann gehört wird, desto leichter und schneller kommt man dann eben auch in den Trance-Zustand.
Mal so die Frage, was vielleicht bei vielen anderen so ein bisschen auch im Hintergrund so als Sorge besteht, kann da auch mal was schief gehen, dass man irgendwie in irgendeiner Weise nicht mehr richtig irgendwie dann zurückkehrt oder irgendwie?
Nee, das habe ich noch nicht erlebt. Also ja, was schief gehen in dem Sinn nicht, aber natürlich ist wie in jeder Therapieform, das ist jetzt nicht nur auf die Hypnotherapie bezogen, kann natürlich Therapie immer auch was hervorrufen oder was triggern. Das ist ganz klar. Deswegen versuche ich nachzubesprechen und ich gebe auch immer die Möglichkeit, dass die Patienten mich auch anrufen oder mir Bescheid geben können, wenn sie jetzt das Gefühl haben, oh, da kommt jetzt was hoch, mit dem sie nicht klarkommen, sie möchten nochmal drüber reden, dann gibt es die Möglichkeit natürlich auch. Aber in der Regel war das bisher jetzt auch noch gar nicht so. Also ich versuche wirklich, die Leute immer aus der Hypnose mit einem relativ guten Gefühl zu entlassen. Und manche sind dann auch wirklich so bewusst und sagen, okay, das hat jetzt was in mir hervorgerufen, vielleicht sind dann auch Tränen geflossen. Aber ich sage, na okay, ich brauche jetzt einfach Zeit, um das zu verarbeiten und dann ist es auch gut. Also ist klar, wenn man sich in Therapie begibt, man geht jetzt nicht in Therapie, um in Zirkus zu gehen. So.
Ja, 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 ist klar. Mhm. Ja, ja. Also auf jeden Fall alles ein bisschen, ja, ja, ist nicht ganz so einfach, sagen wir es mal so, sehr individuell und bedarf eben auch deinerseits wahrscheinlich eine sehr gute, wie soll man sagen, schnelle Erfassung einfach der Persönlichkeit des Gegenüber. Da hast du als Psychologin dann sicherlich auch entsprechend Hintergrund, ja, Informationen oder Befähigungen, die eben es ermöglichen, einfach ein bisschen schneller vielleicht zu erfassen, was ist das jetzt für ein Mensch, der mir da gegenüber sitzt, wie tickt der vielleicht, wie muss man den ansprechen, wie, ja, handhabe. Also dann nützt ja sicherlich diese psychologische Erfahrung.
Ja, also durchaus. Es geht einfach darum, auch ja, die Person, wie sie auch ist, einfach ernst zu nehmen und auch wertzuschätzen. Also das ist so meine Haltung, mit der ich einfach reingehe. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass einfach auch Gefühle oder auch die Geschichte des Menschen, der da vor mir sitzt, dass ich da kein Recht habe, irgendeine Wertung reinzubringen. Ja. Also ich glaube, das wäre ich fehl in dem Beruf dann. Ja. Also Hypnotherapie kann ganz breit gefächert eingesetzt werden und häufig ist es auch gut, es zusätzlich auch anzuwenden. Da gibt es zum Beispiel auch Forschung, die zeigt, wenn man zur Verhaltenstherapie zum Beispiel noch Hypnose macht, dass es dann einen additiven Effekt gibt, also dass es sich dann noch mehr verbessert quasi. Generell ist es so, man kennt es ja klassisch wahrscheinlich aus der Raucherentwöhnung, so dass es im Suchtbereich eingesetzt wird, aber auch bei Angststörungen, Depressionen, dann natürlich auch sehr viele somatoforme Störungen, das heißt alles, was sich so im körperlichen Bereich abspielt, aber vielleicht auch eine psychische Komponente hat. Gute Effekte gibt es zum Beispiel auch bei Schmerz. Auch sowas wie Reizdarmsyndrom zum Beispiel. Also da ist es auch schon gut nachgewiesen, dass Hypnose wirkt. In der Psycho- und Onkologie wird es auch schon angewendet. Also es kann wirklich ganz breit gefächert eingesetzt werden. Und häufig ist es auch nicht unbedingt notwendig, dass man schon quasi eine Therapie mit einer Diagnose macht, sondern manchmal sind es auch nur so Kleinigkeiten, sage ich mal in Anführungszeichen, oder kleine Sachen wie jetzt eine Prüfungsangst oder Vortragsangst, also oder emotionale Blockaden. Also es muss nicht gleich schon, ich sag mal, eine Psychopathologie da sein, also eine Krankheit da sein, sondern man kann auch einfach, wenn man jetzt im Alltag merkt, oh, da habe ich ein Problem oder weiß nicht, gerade so Aufschieberitis, solche Sachen, das mich ein bisschen im Alltag einschränkt, mit Hypnose gut arbeiten. Ja, und ist dann auch natürlich ganz unterschiedlich, wie viele Sitzungen man auch braucht. Und manchmal, gerade so bei Prüfungsängsten, reichen schon wenige Sitzungen. Bei vielleicht schon manifestierten Krankheiten brauchst du vielleicht ein bisschen mehr. Also ist auch ganz individuell abzusehen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wenn Leute jetzt kommen, die vielleicht schon psychisch oder körperlich erkrankt sind, dass man natürlich auch das Organische abklärt und dass ich dann mir vielleicht auch rausnehme, okay, vielleicht bedarf es da jetzt auch noch einer anderen Therapieform und dann natürlich auch vermittle oder psychologisch berate.
Mhm. Ein Punkt, den du auch machst, ist unter anderem auch für Geburt im Prinzip.
Genau.
Hypnotherapie, erklär mal, wo und wie das da zum Einsatz kommt, wie du dort unterstützend ja, das anwendest.
Also ich gebe Kurse zur hypnomentalen Geburtsvorbereitung, also es ist ein Geburtsvorbereitungskurs mit Hypnose. Viele kennen den Begriff vielleicht Hypnobirthing, das ist so das, was aus Amerika zu uns gekommen ist. Und es geht einfach darum, dass die schwangeren Frauen sich mental auf die Geburt vorbereiten. Und So das Prinzip ist das, dass da gibt es den Angst-Anspannung-Schmerz-Kreislauf. Das heißt, wenn ich Angst habe, ist mein Körper in Spannung und Spannung verursacht Schmerz. Und das ist ja vor allem in der Geburt dann sehr präsent und das ist eben auch eine Stresssituation für den Körper. Und wenn ich in einer Stresssituation bin, dann ist so dieser Fight-Flight-Modus aktiviert, also der Kampf- oder Fluchtmodus. Und dann werden alle Organe, die jetzt nicht unbedingt zum Überleben notwendig sind, nicht so gut versorgt. Und da ist eben auch die Gebärmutter mit drin. Deswegen ist es ganz wichtig, dass so die Angst während der Geburt oder vor der Geburt reduziert wird, sodass es zu weniger Spannung kommt und zu weniger Schmerz. Und der Kurs, das sind vier Kurseinheiten, die im Abstand von 14 Tagen stattfinden. Und es wird dann natürlich erst so mit einem sicheren Ort gearbeitet, mit einer Entspannung gearbeitet. Aber das Ziel von dem Kurs ist, dass man eine Generalprobe der Geburt quasi in einem entspannten Zustand macht und so schon vertraut ist mit den Prozessen, die passieren und dann eben das einordnen kann, wenn man dann wirklich in den Wehen liegt oder Kontraktionen hat, wie man jetzt in der hypnotischen Sprache sagen würde, dass man das dann gut einordnen kann und dann keine Angst oder wenig Angst mehr da ist.
Oh ja.
Die Zuversicht stärken und natürlich auch zu stärken, dass jede Frau die Fähigkeit und das intuitive Wissen hat, ein Kind auf die Welt zu bringen und dass man dem einfach Vertrauen lernt. So ein bisschen das Prinzip.
Dann habe ich bei dir gelesen, hier in der, zumindest in der Ausstellung, dass unter anderem auch Hypnotherapie zum Beispiel in zahnärztlicher Behandlung möglich ist. Weil es liest man auch öfter unter dann eben Hypnose, irgendwie, dass die Leute dann wahrscheinlich nicht so den Zahnarzt spüren oder einfach nicht so die Angst haben. Also bist du da auch dann im Einsatz, dass du dann in Assistent eines oder als assistierend oder begleitend bei einem Zahnarzt dann jemanden da unterstützt oder ist das, oder wie geht es, oder ist das vorab und separat und der geht dann allein zum Zahnarzt oder wie muss man sich das in der Konzeption vorstellen?
Das sind wirklich Zahnärzte, die dann Hypnotherapie lernen und das quasi nebenher machen. Also die sind auch bei den Weiterbildungen zum Beispiel sind auch Zahnärzte vorhanden und es gibt auch die Hypnotische Vereinigung der Zahnärzte oder so, da gibt es auch eine Gesellschaft und da muss man einfach mal gucken, da gibt es auch sicherlich Therapielisten, mal schauen, welche Zahnärzte bieten denn das an, also gerade wenn man starke Angst vor dem Zahnarzt hat, ist ja eine weit verbreitete Angst und da kann man mit kleinen Tricks schon einen entspannten Zustand auslösen und gut begleitet werden bei der zahnärztlichen Behandlung.
Gibt es jetzt so, weil viele ungern zum Zahnarzt gehen, irgendwie so einen einfachen, sagen wir, Kniff oder irgendwas, was man vielleicht jemandem an die Hand geben kann oder ist das eher schwierig, wie man sich auf einen Zahnarzt vorbereitet beispielsweise?
Also ich kann von mir selber sprechen. Ich habe jetzt keine Angst vor dem Zahnarzt, aber ich habe auch schon zahnärztliche Behandlung gehabt, die schmerzhaft war. Und ich habe mich dann bewusst gegen eine Betäubung eine Betäubung war es, entschieden und mich einfach selber auf diesem Stuhl in meiner Vorstellung an einen Wohlfühlort gedacht quasi. Zum Beispiel einen Strandspaziergang oder was auch immer. Also dass man für sich, das allgemein gar nicht schlecht, wenn man für sich einfach mal rausfindet, okay, gibt's einen Ort, an dem ich mich sicher fühle, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich mich entspannt fühle und den einfach mal vielleicht mit geschlossenen Augen ein bisschen erkundet und sich den auch immer wieder wachrufen kann. Und dann kann man gerade zum Beispiel in so Situationen wie beim Zahnarzt oder vielleicht auch im CT, das ist ja auch was Angst macht, sich immer wieder an den Ort quasi beamen in der Vorstellung und es verbreitet dann schon ein Gefühl von Entspannung und der Kopf ist einfach woanders und abgelenkt.
Generell ist denn heute der Bedarf an solcher Betreuung größer. Wir haben heute ein stressigeres Leben als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren. Heute geht alles schneller, dank auch Computer und Systeme. Früher waren vielleicht die Abläufe alles etwas gemütlicher, nicht ganz so von Stress gebunden. Und insofern die Frage ist in Bezug auf dein Wirken einfach heute vielleicht der Bedarf und auch die Nachfrage größer aufgrund einfach der veränderten Lebensform, würde ich was sagen, oder auch Arbeitswelt?
Ich denke, die Nachfrage nach Psychotherapie im Allgemeinen ist ja sehr hoch. Also ja. Die Wartelisten sind extrem lang, leider. Und deswegen sind auch immer mehr Selbstzahler oder private Therapien dann wichtig, dass auch Leute vielleicht dann schneller einen Therapieplatz bekommen. Ob das jetzt gerecht ist oder nicht, das brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich glaube einfach, dass das Bewusstsein für psychische Erkrankungen stärker im Vordergrund ist oder rückt wie früher. Und aber schon, dass auch so die Stresserkrankung oder auch das, was jetzt die Pandemie so mit sich gebracht hat, dass das dazu führt, dass viele Leute einfach sich Hilfe suchen. Das ist auch gut so. Aber man müsste halt dem Bedarf anders gerecht werden.
Zumindest, glaube ich, die Offenheit, über Dinge zu sprechen, heute größer, als es noch vielleicht in früherer Zeit
natürlich
gewesen ist.
Ja.
Wird nicht mehr ganz so viel dann weggedrückt. Ja, aber wegdrücken können wir tatsächlich nicht, dass unsere Zeit schon bald wieder zu ist. Trotzdem noch ganz kurz, gibt es bei dir eine Website, die wir noch kurz nennen sollen, wo man dich findet? Das schaffen wir noch gerade von der Zeit.
Genau, www.sarahkarasch, Sarah mit H, Karasch mit Doppel-R.de oder auch Instagram bin ich zu finden, Facebook. Social Media ist allgemein. Ich freue mich, wenn es Anfragen gibt.
Und wir freuen uns, Sarah, dass du heute Nachmittag bei mir gewesen bist in der Plattform. Das war es dann auch schon für heute wieder. Das war die Hypnose und Hypnotherapie in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost und du sagst nochmal, wer da war.
Ich bin Sarah Karasch und vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Kommen, Sarah.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.